Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Hugo Friedrich hielt seinen Vortrag Einführende Gedanken zur modernen Lyrik auf der Akademietagung Vom Sinn moderner Lyrik am 23. Januar 1971.
Meine Damen und Herren, ich möchte dem, was ich nachher vortrage, eine Bemerkung vorausschicken, technischer Art. Ich habe Ihnen gesagt, vortrage, und es ist doch kein Vortrag. Zwar hat mich Herr Direktor Gehrig vor einiger Zeit um einen Vortrag mit diesem Thema gebeten, aber es ist mir aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen, diesen Vortrag auszuarbeiten. Wozu dann noch kommt, ich hätte in dem Vortrag auch nichts anderes sagen können, als was ich in der vorhin erwähnten Publikation gesagt habe. Ich bitte Sie also um Nachsicht, wenn ich nicht einen Vortrag halte, sondern wenn ich Ihnen eine Lesung biete von ausgewählten Abschnitten dieses Buches. Und wiederum dieser Lesung vorausschicken, möchte ich eine Kurzinterpretation über ein Gedicht von Paul Celan, der ja heute Abend noch zur Sprache kommt. Der Anlass dafür, dass ich dieses Gedicht gewählt habe, liegt nun darin, dass es vor einigen Monaten in einem germanistischen Oberseminar unseres Kollegen Mauser besprochen wurde und die vielfachen Experimente der Besprechung eine Überlegung weckten, ob solche Experimente, wie sie da versucht worden sind, auf dem richtigen Weg waren. Das Thema des damaligen germanistischen Oberseminars hieß Dunkles Dichten. Die Auslegung war also von vornherein auf ein bestimmtes interpretatorisches Ziel ausgerichtet. Es mussten diejenigen Elemente gefunden werden, die das Gedicht zu einem Dunklen machten. Und es sollte versucht werden, diese Elemente aufzuhellen, das heißt das Dunkle in etwas Klares überzuführen, das Unbekannte, Befremdende in etwas Bekanntes und Vertrautes. Die Frage stellt sich aber, ob man auf diesem inhaltsbezogenen Weg, auf diesem Weg auch des Reduzieren des Unverständlichen auf das Verständliche, wirklich zum Verstehen des Gedichtes kommt. Ich glaube, Sie haben alle den Abzug des Textes bekommen. Darf ich das voraussetzen? Er ist sehr kurz. Fadensonnen über der grauschwarzen Ödnis. Ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton. Es sind noch Lieder zu singen jenseits des Menschen. Sieben Verse, die keine metrisch strenge Form haben und wohl auch keine Notwendigkeit besitzen, als Verse gegliedert zu werden oder gegliedert worden zu sein, es sei denn, man nimmt an, dass das Absetzen zu Versen eine erhöhte Aufmerksamkeit des Lesers bewirken soll. Drei Sätze in diesen sieben Versen, oder man kann auch sagen, drei Wortgruppen, und zwar jeweils in einer anderen syntaktischen Anlage. Die erste dieser Wortgruppen, Fadensonnen über der grauschwarzen Ödnis, diese erste Wortgruppe ist formal durch den Punkt als ein Satz gekennzeichnet. Der Satz aber ist verblos, er ist elliptisch. Ich kann hier gleich darauf hinweisen, dass solche verblose Satzellipsen eines der verbreitetsten formalen Merkmale der modernen Lyrik ist, bei der man geradezu von einer Satzfeindschaft sprechen kann. Nun, Celan hat die Satzellipse in seinem kurzen Gedicht eben nur einmal an dieser Stelle. Die zweite Wortgruppe lautet, ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton. Syntaktisch gesehen ist das ein prädikativer Satz in ganz herkömmlicher Weise. Und der dritte schließlich, es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen, hat ebenfalls eine übliche Satzanlage, diesmal mit einem futurischen Sinn, es sind noch zu singen. Aber das Gedicht in seiner variablen Satzfügung ist, das in seiner variablen Satzführung leicht aufzunehmen ist, bietet doch große Schwierigkeiten. Man versteht es zunächst nicht. Und auch wir müssen jetzt fragen, worin liegt primär das Unverstehbare, das Befremdende? Zunächst in drei ungewöhnlichen Wörtern, die allerdings sehr schlicht sind. Das erste Wort, Fadensonnen. Nun, was sind Fadensonnen? Ist das vielleicht eine nur in der Sprache vollziehbare Umkehrung von Sonnenfäden, kann man fragen? Oder ist es eine Kreuzung von Sonne, Sonnen mit Fadenkreuz eines Fernglases? Nun, man kann das gar nicht entscheiden, soll es wohl auch nicht, denn die Fadensonnen haben ihre Existenz überhaupt nicht in der Sprache als Zeichen für eine Sache, die bekannt wäre. Sie haben ihre Existenz in einer Sprache, die über die ihren über sie hinaus weisenden Zeichencharakter aufgegeben hat. Das ist das erste Wort. Das zweite, ein baumhoher Gedanke. Also ein Gedanke so hoch wie ein Baum. Vielleicht mit Anklang, vielleicht, weiß ich nicht, an Baumlang. Jedoch ohne die etwas spöttische Färbung dieses umgangsüblichen Wortes. Immerhin, es ist die Bezeichnung einer Höhe, die offenbar aber noch höher ist, als ein hoher Baum, wenn man ihn so nur nennt, zu sein pflegt. Und schließlich das dritte, Lichtton. Wenn wir von einer eventuellen Erinnerung an die technische Welt absehen, könnte es sich auch hier wiederum um etwas handeln, das allein in der Sprache geboren wurde, wobei natürlich zu bemerken ist, dass der Bestandteil Licht in diesem Doppelwort eine Aufhellung des oder der im ersten Satzfragment genannten schwarz-grauen Ödlis bringt. Das Dunkle und Öde wird abgelöst von der Höhe und vom Licht. Licht, dem Doppelwort Lichtton, erscheint gleichzeitig als Licht wie als Ton, so wie Ton gleichzeitig als Licht erscheint. Eine Möglichkeit, die seit alters her besteht und die man Synästhesie zu nennen pflegt, wobei man sofort freilich bemerkt, dass eine solche Zuordnung völlig belanglos ist, denn sie trägt zur Entzifferung dieser paar Verse überhaupt nichts bei. Bemerkt sei noch, dass keine der drei ungewöhnlichen Vokabeln, also Fadensonne, Baumhoch und Lichtton, durch irgendwelche anderen Wörter ersetzbar oder auch nur erklärbar sind. Sie existieren lediglich in der Sprache dieses Gedichts, existieren lediglich als sie selbst. Und nun hören Sie, ich habe das Blatt hier, bei dem der Kollege Mauser die Erklärungsversuche der Studenten zusammengestellt hat, einige dieser Erklärungsversuche. Es wurde also gefragt, beurteilen Sie bitte folgende Interpretationsansätze zu dem Gedicht Fadensonnen. Und diese sogenannten Ansätze sind von den Seminarteilnehmern vorgeschlagen worden. Erstens, das Gedicht im Ganzen erweckt eine Vorstellung von Wald. Nur der letzte Satz deutet darauf hin, dass alle Begriffe auf den Menschen anwendbar sind. Dann ein anderer. Gedicht auf einen armen Vater Morganisten. Ein Mensch verirrt sich in die Wüste ohne jede Hilfsmittel. Er denkt, wie komme ich aus dieser Lage wieder heraus? Oder eine andere Erklärung. Wahrscheinlich ist in diesem Gedicht von der Welt von morgen die Rede. Der Mensch denkt nicht mehr. Alles wird durch technische Mittel ersetzt, auch Lieder. Vielleicht ist die grauschwarze Ödnis der Mond, auf dem die Menschen leben werden. Oder das Gedicht enthält die Gedanken eines Überlebenden nach einem Atomkrieg. Es ist die Traumvision von einer besseren Welt nach dem Atomtod der Menschen und so weiter. Ich brauche nicht mehr vorzulesen. Man sieht ja sofort, alle diese Erklärungsversuche wollen in den 7 Zeilen so etwas wie eine verschlüsselte Aussage vermuten, die man entschlüsseln kann mit prosaischem Ersatz. Die Versuche sind auf einen bloßen Inhalt gerichtet und entstammen beliebigen Assoziationen. Ich glaube, das ist grundfalsch. Und seit den großen Durchbrüchen der lyrischen Modernität, ich denke da vor allen Dingen an Rimbaud, nicht mehr angemessen. Auslegungsversuche, wie die eben zitierten, ziehen das Gedicht auf eine bloße Inhaltsaussage ab, bei der dann fraglich zu fragen wäre, warum denn sie so sehr verschlüsselt, warum sie so sehr ins Schwerverständliche und Vieldeutige abgerückt würde. Sicher ist der Eindruck, der erste Eindruck dieses Gedichtes, derjenige einer Inkohärenz. Was hat der dritte Satz mit dem ersten oder auch mit dem zweiten zu tun? Inhaltlich jedenfalls sehr wenig. Keiner geht inhaltlich zwingend aus dem anderen hervor. Dagegen haben die drei Wortgruppen durchaus miteinander zu tun, in der Bewegungslinie der einander ablösenden, kategorial aufzufassenden Inhalte, ich sage gleich, was ich damit meine, und haben zu tun mit der Bewegungslinie der Sprache. Der erste Satz ist fragmentarisch, sprachlich zurückhaltend, ein einfaches, gleichsam nur notierendes Sprachverhalten. Der zweite, ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton, ist schon lebhafter. Zugleich ist er inhaltlich, kategorial, ein Aufwärts nach Höhe und Licht. Der dritte Satz, es sind noch Lieder zu singen, ist syntaktisch und tonal wie auch inhaltlich in seinen Bewegungen ganz geöffnet, inhaltlich gesehen auch ein wenn auch hypothetischer, nur als Zukunft denkbarer Sieg des Lichtes und des Liedes über die grau-schwarze Ödnis. Ich habe also zu verstehen gesucht, nicht mittels der primitiven Wortinhalte, mit ihrem empirischen Wortsinn, sondern mit Hilfe einer ersten Hinwendung zu einer anderen Funktion des Wortes. Man darf bei diesen Gedichten, das gilt nur für die ganze moderne Lyrik, man darf nicht haften am Wort als Zeichen für eine Sache, die bekannt wäre, sondern man muss das Wort ansehen in seiner kategorialen Eigenschaft. Und da stellt sich heraus, dass eine Bewegung geschieht vom Düsteren in die Höhe, in das Licht, in ein Unbekanntes jenseits der Menschen. Eine Gesamtbewegung also von unten nach oben und nach einem darüber hinaus. Gleichzeitig und in völliger kohärenter Übereinstimmung damit eine Bewegung der sprachlichen Gebärde von der tastenden Zurückhaltung bis in die völlige Öffnung. Ich glaube, man kommt bei sehr vieler moderner Lyrik gut voran, wenn es zu verstehen, also die es zu verstehen gilt, indem man auf die Bewegungen inhaltlich kategorialer wie auch sprachlicher Art achtet. Dass man hier den Begriff des Verstehens wesentlich korrigieren muss gegenüber dem konventionellen Begriff, sei nur am Rande bemerkt. Es ist das auch nicht viel anders als bei einigen Erscheinungen der modernen Malerei, wobei das, was ich gerade eben kategoriale Inhalte genannt habe, das Dunkle, das Helle, das Oben, das darüber hinaus, wobei dies also den gegenstandsfreien Farben entspricht und die sprachliche Bewegung entspricht dann der ebenfalls gegenstandsfreien Lineatur. Ich wollte Ihnen dieser Kurzinterpretation, die natürlich das Gedicht längst nicht ausschöpft, nur eine gewisse Anschauung vermitteln für das, was nun notwendigerweise etwas theorisieren und verallgemeinernd jetzt gelesen wird. Der Leser moderner Lyrik macht eine Erfahrung, die ihn, auch ehe er sich darüber hinaus Rechenschaft ablegt, sehr nahe an einen Wesenszug solcher Lyrik heranführt. Ihre Dunkelheit fasziniert ihn im gleichen Maße, wie sie ihn verwirrt. Ihr Wortzauber und ihre Geheimnishaftigkeit wirken zwingend, obwohl das Verstehen desorientiert wird. Oder ich müsste eigentlich jetzt sagen, das alte Verstehen alter Art abgelöst wird durch ein anderes Verstehen. Ein Zitat aus Eliot: Poesie kann sich mitteilen, auch ehe sie verstanden ist. Nun, man darf dieses Zusammentreten von Unverständlichkeit und Faszination eine Dissonanz nennen. Denn ein solches Zusammentreten erzeugt eine mehr nach der Unruhe als nach der Ruhe hinstrebende Spannung. Dissonanzspannung ist ein Ziel moderner Künste überhaupt. Stravinsky schreibt in seiner musikalischen Poetik vom Jahr 1948, nichts nötigt uns, die Befriedigung immer nur in der Ruhe zu suchen. Seit mehr als einem Jahrhundert häufen sich die Beispiele für einen Stil, worin die Dissonanz sich selbstständig gemacht hat. Sie wurde zu einem Ding an sich. Und so geschieht es, dass sie weder etwas vorbereitet noch etwas ankündigt. Die Dissonanz ist ebenso wenig ein Träger der Unordnung wie die Konsonanz eine Gewähr der Sicherheit. Das lässt sich Wort für Wort auch auf die moderne Lyrik anwenden. Ihre Dunkelheit ist vorsätzlich. Schon Baudelaire hat den Satz geschrieben, es liegt ein gewisser Ruhm darin, nicht verstanden zu werden. Für Gottfried Benn heißt Dichten, Zitat, die entscheidenden Dinge in die Sprache des Unverständlichen erheben, sich hingeben an Dinge, die verdienten, dass man niemanden von ihnen überzeugt. Und der Franzose Saint-Jean de Perse redet ekstatisch den Dichter so an, Zitat, zweisprachiger unter zwiefach spitzen Dingen, du selbst ein Streit zwischen allem Streitenden, Redenden im Vieldeutigen, wie einer, der irreging im Kampf zwischen Flügeln und Dornen. Und dann ein Italiener Montale, etwas nüchterner, keiner schriebe Verse, wenn das Problem der Dichtung darin bestünde, sich verständlich zu machen. Offenbar ist man überall auf der Suche nach einem anderen Begriff des Verstehens. Denn verstehen will man ja eben doch. Man wird dem Willigen zunächst nichts anderes raten können, als dass er seine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen sucht, die moderne Lyrik umhüllt. Überall beobachten wir ihre Neigung, so weit wie möglich von der Vermittlung eindeutiger Inhalte fernzubleiben. Das Gedicht will vielmehr ein sich selbst genügendes, in der Bedeutung vielstrahliges Gebilde sein, bestehend aus einem Spannungsgeflecht von absoluten Kräften, die suggestiv auf vorrationale Schichten einwirken, aber auch die Geheimniszone der Begriffe in Schwingung versetzen. Jene dissonantische Spannung des modernen Gedichtes äußert sich auch in anderer Hinsicht. So kontrastieren Züge archaischer, mystischer, sogar okkulter Herkunft mit einer scharfen Intellektualität, einfache Aussageweise kontrastiert mit Kompliziertheit des Ausgesagten, sprachliche Rundung kontrastiert mit gehaltlicher Ungelöstheit, Präzision mit Absurdität, motivische Geringfügigkeit mit heftiger Stilbewegung. Das sind teilweise formale Spannungen und oft nur als solche gemeint, aber sie treten auch in den Gehalten auf. Wenn das moderne Gedicht Wirklichkeiten berührt, der Dinge wie des Menschen, so behandelt es sie nicht beschreibend und nicht mit der Wärme eines vertrauten Sehens und Fühlens. Es führt sie ins Unvertraute, verfremdet sie, deformiert sie. Das Gedicht will nicht mehr an dem gemessen werden, was man gemeinhin Wirklichkeit nennt, auch wenn es sie, die Wirklichkeit, als Abschwung für seine Freiheit mit einigen Resten in sich aufgenommen hat. Die Wirklichkeit ist aus der räumlichen, zeitlichen, sachlichen und seelischen Ordnung herausgelöst und den Unterscheidungen entzogen, wie sie einer normalen Weltorientierung notwendig sind, also der Unterscheidung zwischen schön und hässlich, zwischen Nähe und Ferne, zwischen Licht und Schatten, zwischen Schmerz und Freude, zwischen Erde und Himmel. Von drei möglichen Verhaltensweisen lyrischen Dichtens, fühlen, beobachten, verwandeln, von diesen drei möglichen Verhaltensweisen dominiert in der Moderne die letztere, das Verwandeln. Und zwar sowohl hinsichtlich der Welt wie hinsichtlich der Sprache, ein sogar extremes Verwandeln. Nach einer an der romantischen Poesie abgelesenen und zu Unrecht verallgemeinerten Bestimmung gilt Lyrik ja vielfach als die Sprache des Gemüts, der persönlichen Seele. Der Begriff des Gemüts deutet auf Entspannung durch Einkehr in einen seelischen Wohnraum, den auch der Einsamste mit allen teilt, die zu fühlen vermögen. Aber eben diese kommunikative Wohnlichkeit ist im modernen Gedicht vermieden. Es sieht ab von der Humanität im herkömmlichen Sinne, vom sogenannten Erlebnis, vom Sentiment, ja vielfach sogar vom persönlichen Ich des Dichters. Dieser Dichter ist an seinem Gebilde nicht als private Person beteiligt, sondern als dichtende Intelligenz, als Operateur der Sprache, als Künstler, beklagte die Verwandlungsakte seiner gebieterischen Fantasie oder seiner irrealen Sehweise an einem beliebigen, in sich selbst sogar bedeutungsarmen Stoff erprobt. Das schließt nicht aus, dass ein solches Gedicht dem Zauber der Seele entspringt und ihn weckt. Aber das ist etwas anderes als Gemüt. Es ist eine Vielstimmigkeit und Unbedingtheit der reinen Subjektivität, die nicht mehr in einzelne Gefühlswerte zerlegbar ist. Und dann ist es bei den Gedichten meist so, wo eine gemütsähnliche Weichheit sich einstellen will, fährt ein Querschläger dazwischen und zerreißt sie mit harten, disharmonischen Worten. Man kann von einer aggressiven Dramatik modernen Dichtens sprechen. Sie waltet, diese aggressive Dramatik, zwischen den Themen oder Motiven, die mehr gegeneinander gerichtet als aufeinander zugeordnet werden. Ferner im Verhältnis zwischen diesen und einer unruhigen Stilführung, die Zeichen und Bezeichnetes so weit wie möglich auseinandertreibt. Aber diese Dramatik bestimmt auch das Verhältnis zwischen Gedicht und Leser, erzeugt eine Schockwirkung, deren Opfer der Leser ist. Er fühlt sich nicht gesichert, sondern alarmiert, aufgestört. Zwar war dichterische Sprache schon immer unterschieden von der normalen Sprachfunktion, Mitteilung zu sein. Von einzelnen Fällen abgesehen, ich denke an Dante oder an den Spanier Gongora, handelt es sich da aber immer um einen maßvollen, graduellen Unterschied. Und nun plötzlich, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wird daraus eine radikale Verschiedenheit zwischen üblicher und dichterischer Sprache, eine übermäßige Spannung, die im Verein mit den dunklen Inhalten Verwirrung hervorruft. Die dichterische Sprache erhält den Charakter eines Experiments, dem Kombinationen entsteigen, die nicht vom Sinn geplant wurden, vielmehr den Sinn erst erzeugen. Das geläufige Wortmaterial tritt in ungewohnten Bedeutungen auf. Wörter, die entlegensten Spezialistentum entstammen, werden lyrisch elektrisiert. Es kommen nachher ein paar Beispiele. Die Syntax entgliedert sich oder schrumpft zu absichtsvoll primitiven Nominalaussagen zusammen. Das älteste Mittel der Poesie, Vergleich und Metapher, diese Mittel werden in einer neuen Weise gehandhabt, dieses natürliche Vergleichsglied umgeht und eine irreale Vereinigung des dinglich und logisch Unvereinbaren erzwingt. Solchen Erscheinungen gegenüber setzt sich beim Leser leicht der Eindruck der Abnormität fest. Abnormität. Dazu stimmt, dass ein Grundbegriff moderner Theoretiker der Dichtung lautet Überraschung, Befremdung. Wer überraschend befremden will, muss sich abnormer Mittel bedienen. Freilich, Abnormität ist ein gefährlicher Begriff. Er erweckt den Anschein, als gäbe es eine zeitlose Norm. Immer wieder stellt sich ja heraus, dass das Abnorme einer Epoche zur Norm der nächsten wurde, sich also assimilieren ließ. Das gilt nun freilich, das Letzte, nicht für diejenige Lyrik, mit der wir es hier zu tun haben. Es gilt nicht für ihre französischen, denn die Franzosen sind am Anfang gestanden, französischen Gründer Rimbaud und Mallarmé. Die beiden sind heute noch nicht von einem größeren Publikum assimiliert worden, so viel darüber sie geschrieben wird. Die Nicht-Assimilierbarkeit ist ein chronisches Merkmal auch der modernsten geblieben. Im Gesamtbild der modernen Lyrik zeichnen sich zwei Richtungen ab und erlauben eine erste, aber auch nur erste Orientierung. Es sind dieselben, die im vergangenen Jahrhundert, in den 70er Jahren, bei Mallarmé dann im 18. Jahren, also von Rimbaud und Mallarmé eingeschlagen worden waren. Grob bezeichnet handelt es sich bei der einen um formfreie, allogische Lyrik, das ist Rimbaud, bei der anderen um Lyrik der Intellektualität und Formenstrenge. Sie sind beide 1929 auch programmatisch formuliert worden, und zwar in scharfem Gegensatz, Die eine Formel stammt von Paul Valéry. Zitat, ein Gedicht soll ein Fest des Intellekts sein. Die Zusätze, die der Text anfügt, verleihen der Formel die Verfeinerung, die Valérys Reflexionen überall auszeichnet. Die andere Formel kommt aus dem Protest. Ihr Verfasser ist der Surrealist André Breton und die Formel lautet, im gleichen Jahr übrigens ausgesprochen, 1929, ein Gedicht soll der Zusammenbruch des Intellekts sein. Und gleich danach steht, völlig provozierend, Vollkommenheit ist Faulheit. Dass solche Gegensätze in der Lyrik des 20. Jahrhunderts bis in unsere Tage vorhanden sind und auch extrem formuliert werden, immer wieder, gehört zu deren Gesamtstil. Es ist nur nicht so ganz heutig, wie viele tun. Es ist aber nicht damit getan, dass man diese Gegensätze als Gegensätze zwischen zwei literarischen Parteien ansieht. Das sind sie nur an der äußersten Oberfläche. Ihre Polarität wiederholt sich, wenn auch mit gewissen Verschiebungen, in jeden der beiden Typen selber. Diese Polarität bildet die allgemeinste Polarität modernen Dichtens überhaupt, die fast in jedem Lyriker vorhandene Spannweite zwischen zerebralen und archaischen Kräften. Zudem weisen die zahlreichen Übereinstimmungen zwischen jenen polaren Typen immer wieder auf die gleichsam überparteiliche Struktureinheit, zu der sie selbst gehört. Das ist der Sinn dieses Buches, die Struktureinheit des Verschiedenen zu zeigen. Intellektuelles Sichten stimmt mit allogischem überein in der Flucht aus humaner Mittellage, in der Abkehr von normaler Dinglichkeit und von üblichen Sentiments, im Verzicht auf begrenzende Verstehbarkeit, an deren Stelle eine vieldeutige Suggestivität wirkt, und sie stimmt mit der anderen Art überein im Willen, das Gedicht zu einem autonomen, sich selbst meinenden Gebilde zu machen, dessen Gehalte nur dank seiner Sprache, seiner unbeschränkten Fantasie oder seines irrealen Traumspiels bestehen, nicht dank eines Abbildens von Welt, dank eines Ausdrückens von Gefühlen. Die Deutung eines modernen Gedichts sieht sich genötigt, sehr viel länger bei seiner Aussagetechnik zu verweilen, als bei seinen Inhalten, Motiven, Themen. Das ist vielleicht von ein wenig deutlich geworden bei der kurzen Analyse des Celan-Gedichtes. Nun, das ist eine begreifliche Folge seiner Anlage. Ein Kontrast zur früheren Zeit. Goethe konnte dem Publikum die Gedichte eines Hebel und anderer durch Inhaltsberichte vermitteln. Zwar wurde dadurch der poetische Gehalt nicht sichtbar, weil er auf diesem Weg überhaupt nicht sichtbar gemacht werden kann. Doch war ein solches Verfahren möglich und nützlich bei einer Lyrik, die sie die Gesellschaft des Lesers wünschte, um ihm fassliche Dinge und Empfindungen zugänglich zu machen, in einer ihnen und ihrer natürlichen Ordnung dienenden Sprache. Ein Text von Eliot, Saint-Jean-Perse, Ungaretti und so weiter lässt sich nicht vom Inhalt her befriedigend deuten, obwohl solche Texte gewiss auch ihre Inhalte haben, ja sogar einem Themenkreis angehören, der für den jeweiligen Autor sehr aufschlussreich ist. Ich werde auch nachher von solchen Inhalten sprechen müssen. Aber die Spannweite zwischen Sujet und sprachkünstlerischer Technik ist hier erheblich größer als in früherem Dichten. Der Werk- und Wirkungsgipfel liegt eben in jener Technik. Die Energien drängen fast vollständig in den Stil. Der Stil ist da der sprachliche Vollzug und damit die unmittelbarste Erscheinung der großen Transformation des Wirklichen und des Normalen. Der Unterschied zu früherer Lyrik liegt also darin, dass das Gleichgewicht zwischen Aussageinhalt und Aussageweise durch das Übergewicht der Letzteren beseitigt ist. Mit seinen Unruhen, Brüchen, Befremdungen zieht der abnorme Stil die Aufmerksamkeit auf sich selber. Man kann nicht mehr wie bei älteren Dichten über den Gesagten das Sagen, die Sageweise vergessen. Unstimmigkeit zwischen Zeichen und Bezeichnetem ist ein Gesetz moderner Lyrik wie auch moderner bildender Kunst und übrigens auch der Musik. Auf einem Bild wird ein Fetzen Tuch zum inkongruenten Zeichen des Mandolinenkörpers. In einem Gedicht wird der Wald zum Zeichen der Turmuhren, das Blau zum Zeichen des Vergessens, der bestimmte Artikel zum Zeichen der Unbestimmtheit, die Metapher zum Zeichen der sachlichen Identität. Unter solchem Übergewicht des inkongruenten Stils werden die Themen und die Gegenstände, die er berührt, zuweilen fast bedeutungslos. Das moderne Gedicht vermeidet, durch beschreibende oder erzählende Verse die objektive Welt, auch die Welt des Innern, in ihrem objektiven Bestand anzuerkennen. Das würde seine Stildominanz bedrohen. Die Reste der objektiven Normalwelt, die es aufnimmt, haben nur die Funktion, die verwandelnde Fantasie in Gang zu bringen. Das bedeutet nicht einmal, dass gegenwärtige Lyrik sich auf so gewichtlose und wenige Dinge einzuschränken braucht, wie Mallarmé das tat, allerdings Celan hat es auch wieder getan. Das kommt vor, aber es gibt auch eine von Dingen prall gefüllte Lyrik. Aber die Dingfülle unterliegt einer völlig neuen Kombinatorik der Sehweise und der Stilmittel, ist Material für die Verfügungsgewalt des lyrischen Subjekts, was alles die beabsichtigte Bedeutungsabnahme bestätigt. Man versteht daher, dass moderne Lyriker immer wieder von der Geringfügigkeit ihres Sujets sprechen. Ein Franzose, Sie wissen, bitte entschuldigen mir die viel französische und romanische Autoren zitiere, das hängt aber nicht nur damit zusammen, dass ich Romanist bin, sondern es ist die objektive Tatsache, an die ich rühre, dass nämlich die Modernität in ersten großen Formen, auch immer noch dominierenden Formen, in der Romagna geschaffen wurden, also Frankreich, Spanien vor allen Dingen und auch Italien. Also ein Franzose, Reverdy, schreibt 1948, der Dichter hat keinen Gegenstand, er verzehrt sich in sich selbst. Das Werk ist gerade dadurch wertvoll, dass es keinen Grund für seine Diskontinuität und für sein Verfahren erkennen lässt, für sein Verfahren, das Unvereinbare miteinander zu vernieten. Sein Verfahren, das Unvereinbare miteinander zu vernieten. Das wird nachher bei den Metaphern deutlich. Für den Spanier Pedro Salinas ist die Voraussetzung der reinen Dichtung, Poésie pure im Französischen, dass sie so weit wie möglich entlastet bleibt von Dingen und Themen, weil erst dann die kreative Bewegung der Sprache freien Raum hat. Der Gegenstand ist also lediglich das Mittel zum Gedicht. Der Stil modernen Dichtens verwehrt den Inhalten ihren Anspruch auf Eigenwert und Kohärenz, das haben wir auch vorhin gesehen bei dem Gedicht, nähert sich aus seinen eigenen diktatorischen Ansprüchen und befindet sich in einer unaufgelösten Dramatik zwischen diesen Ansprüchen und seinen reinen Inhalten. Immer ist er auf der Suche nach der neuen Sprache, das ist ein Stichwort der ganzen Modernität, die neue Sprache, wie schon Rimbaud das formuliert hat. Ein Zitat des Apollinaire. O Münder, der Mensch will eine neue Sprache, über die kein Grammatiker mehr etwas zu sagen weiß. Aber wie soll die neue Sprache aussehen? Die Antwort Apollinaires bleibt bezeichnenderweise im Ungefähren, deutet aber auf eine brutalisierte und dissonantische, dann wieder auf eine vergöttlichte Sprache. Zitat. Konsonanten ohne Vokale, Konsonanten, die dumpf knallen, Töne wie ein Kreisel, wie das Schnalzen der Zunge, wie kratzendes Spuken. Aber auch, das neue Wort ist plötzlich und ein erzitternder Gott. Ein anderer, Aragon, schreibt, Poesie gibt es nur dank einer fortgesetzten Neuschaffung der Sprachen. Und das hätte jeder frühere Autor unterschrieben. Er fährt aber fort. Was ein Zerbrechen des Sprachgefüges, der grammatischen Regeln und der rednerischen Ordnung gleichkommt. Man sieht, das sind negative Bestimmungen. Der unbedingte Wille zum Neuen vermag sich programmatisch nur als Zerbrechen des Alten auszudrücken. Yeats bekannte von sich, Ich habe keine Sprache, sondern nur Bilder, Analogien, Symbole. Und Eliot steht in einem Aschermittwoch-Gedicht steht als plötzliches Einsprengsel der Vers: Sprache ohne Wort und Wort ohne Sprache. Saint-Jean Perse redet von einer Syntax des Blitzes und proklamiert: Wir bahnen unsere neuen Wege bis zu nie vernommenen Worten. Also alle suchen sie eine Art Transzendenz der Sprache, aber sie bleibt so unbestimmt wie jene leere Transzendenz, von der man seit Baudelaire sprechen muss. Die Surrealisten sprechen vom Verblüffen, das von der Dichtung ausgehen muss. Breton, das ist der Surrealist selber, nennt die Lyrik Entfaltung eines Protests. Saint-Jean Perse bezeichnet den Luxus des Ungewöhnlichen als, Zitat, ersten Paragraphen des literarischen Verhaltens. Nun im weiteren Zusammenhang gesehen, zeigen solche Grundsätze, wie sehr sich der seit der Romantik auftretende Protestcharakter der Dichtung verstärkt hat. Sofern die moderne Lyrik sich überhaupt noch in ihrem Verhältnis zum Leser weiß, definiert sie sich gerne als Angriff. Der Riss zwischen Autor und Publikum, soziologisch gesehen das Allerwichtigste bei diesen Erscheinungen, der Riss zwischen Autor und Publikum wird durch Schockeffekte offen gehalten. Sie spielen sich ab im abnormen Stil der neuen Sprache. Man kann nun ein eigentümliches Doppelverhältnis in dieser Lyrik sehen, und zwar ein Doppelverhältnis in Verhalten zum literarischen Erbe, zur Geschichte überhaupt. Die Regel, und darauf war wieder Rimbaud vorangegangen, ist der willentliche Traditionsbruch. Durch die historischen Wissenschaften, durch die bequeme Verfügbarkeit aller Literaturen, durch museale Einrichtungen, durch die hochentwickelten Methoden des Reproduzierens und Interpretierens ist der schon im 19. Jahrhundert empfundene Überdruck des geschichtlichen Gutes so sehr gewachsen, dass auch der Gegendruck anwuchs, die Abneigung gegen alles Vergangene, die zudem schon lange vorbereitet war im Zerbröckeln der humanistischen Gesinnung, die er prinzipiell eine Traditionsgesinnung ist. Die Abneigung gegen das Vergangene kann alle Formen annehmen, von der bloßen Müdigkeit bis zur Schmähung. François Éponge schreibt, wieder ein Franzose: Jeder Schriftsteller, der dieses Namens würdig ist, muss gegen alles schreiben, was bislang geschrieben wurde. Selbst bei maßvolleren Geistern hat sich die Erinnerung an die frühere Literatur verwandelt in die Forderung, unter allen Umständen anders zu dichten als die früheren. Auf seine noble und ironische Weise schreibt Paul Valéry: Die Lektüre ist mir eine Last. Ich beglückwünsche mich zuweilen, so arm zu sein und so unfähig zu den Schätzen aufgehäuften Wissens. Ich bin arm, aber ich bin König über meine inneren Affen und Papageien. Was etwas Kokettes. Soweit moderne Lyrik symbolisch verfährt, wiederholt sich die seit Mallarmé zu beobachtende Tatsache, dass die Symbole autark gesetzt werden, also nicht einem allgemein vertrauten Gut entnommen sind. Wenn zum Beispiel Saint-Jean Perse Dinge wie Kalk, Sand, Klippen, Asche zu symbolischen Zeichen macht, so nützt zu ihrem Verständnis überhaupt keine literarische Schulung mehr, zumal auch kein präziser Sinn des Symbolisierten erstrebt ist. Es genügt, dass solche Dinge flüchtige Sinnmöglichkeiten suggerieren, die über sie hinausgehen. Und diese Symbolbedeutungen ändert sich ja auch von Autor zu Autor, ganz im Gegensatz zu früher. Aus jedem Autor müssen sie eigens erschlossen werden, mit dem häufigen Ergebnis, dass sie überhaupt nicht ergründbar sind. Wie weit diese autarke Symbolik sich zum Beispiel auch auf die Musik ausgedehnt hat, das hat Paul Hinde mit ausgesprochen in seinem Vorwort zum Marienleben. Allerdings steht, und das ist jetzt das andere Verhältnis, steht diesem offenen Traditionsbruch eine Empfänglichkeit für alle Literaturen wie Religionen gegenüber, aber auch der Wille, einzutauchen in die psychische Tiefenwelt des Menschen, wo sich Europa und Asien, magische und mythische Urbilder berühren. Das wurde schon bei Rimbaud sichtbar, lange ehe Carl Gustav Jung seine einflussreiche Psychologie des kollektiven Unbewussten und der Archetypen entwickelte. Die moderne Lyrik ist reich an Versen, die ein universales dichterisches, mythisches und archaisches Gut mitklingen lassen. Erbtümer aus der Folklore erscheinen. Stoffe und Sagen des Mittelalters werden gestreift, wobei ein so bezauberndes Werk entstehen kann, wie die Weiterdichtung der Fioretti des Franz von Assisi, eine Weiterdichtung von dem Dichter-Ehepaar Claire und Ivan Goll. Saint-Jean-Pers Dichtungen sind voller Anspielungen auf ältere Malerei, antike Mythen, exotische Kultstätten. Ezra Pound, der Amerikaner, pflicht in seine Texte Stücke aus provenzalischer, altitalienischer, griechischer, chinesischer Poesie ein. Eliots Wasteland, Wüstes Land, übernimmt aus einem gelehrten Werk Symbole der Gralssage, bedient sich aber auch mehrere Motive der Upanishaden und der Bibel, bringt Zitatfetzen oder verschleierte Zitate in eine andere Umgebung, versetzt in eine andere Umgebung aus Richard Wagner, Baudelaire, Shakespeare, Ovid, Dante, Augustin. Und der Autor, also immer noch Eliot, sorgt in einem Selbstkommentar, bei dem der Anteil an Ernst und Ironie schwer abzuschätzen ist, sorgt dann für die nötigen oder möglichen Erklärungen. Aber, und darauf kommt es mir an, derartige Erscheinungen entspringen da nicht mehr einer echten Traditionsbindung, die voraussetzt, dass man sich in einer geschlossenen und einheitlichen Geschichtsperiode zu Hause fühlt. Sie mögen als Synthese gemeint sein, ihre Wirkung aber ist die der Montage und des Chaos. Sie gehören, wie auch die grenzenlose Aufnahme rangnivellierter Dingwelten, zum Stil der Beliebigkeit, der Inkohärenz, des Ineinanderschiebens von allem mit allem. Sie sind, wie man das besonders bei Ezra Pound bemerken kann, Mittel, um das dichterische Subjekt zu einer Art Kollektivsubjekt zu machen, das im verblüffenden Maskenwechsel spielt. Oder sie kommen wie bei Saint-Jean-Pers oder bei Gottfried Benn aus der Absicht, mit möglichst weit hergeholten Worten eine Ton- und Bildermagie von allerdings hohem lyrischem Reiz zu erzeugen. Derartige Texte verfahren so, dass sie die geschichtlichen Fetzen und Sprachzeichen durchkreuzen mit anderen, die der Zeitenordnung nach nicht zu ihnen gehören, oder dass sie hart neben Stichworte aus der modernen Welt stellen. Ein Zitat: Die Zyklen brechen hervor, uralte Sphinx, Geigen und von Babylon ein Tor, ein Jazz vom Rio Grande, ein Swing und ein Gebet. Das ist Gottfried Benn. Man kann schon sagen, solche Verse sind noch das Recht der Lyrik, die alles durchschweifen kann, solange sie es singend tut. Aber man muss doch hinzufügen, in der Entgrenzung und Vermengung solcher Geschichtsreste stirbt die Geschichte. Moderne Lyrik macht den geschichtlichen Raum so heimatlos wie den dinglichen. Das festzustellen muss zu ihrer Charakterisierung dienen, eine Verurteilung soll es nicht sein. Ich komme nun auf ein inhaltliches Thema kurz zu sprechen, das angeschlagen wird durch ein von Ortega y Gasset ausgesprochenes Wort, eine ausgesprochene Formel: Enthumanisierung, Deshumanisation. Nun, mit dieser Enthumanisierung meint Ortega natürlich nicht unmenschlich brutal sich zu verhalten, sondern der wesentliche Zug der von ihm gemeinten Enthumanisierung ist etwa so, dass eine Beseitigung natürlicher Gefühlslagen erfolgt, eine Umkehr der früher gültigen Stufenordnung zwischen Ding und Mensch, auf deren untere Stufe nun der Mensch gerückt wird, und weiterhin zeigt sich eine so verstandene Enthumanisierung als Darstellung des Menschen aus einer Sehweise, die ihn so wenig wie möglich als Menschen erscheinen lässt. Unter dem Stichwort der Enthumanisierung lassen sich viele Eigentümlichkeiten der gegenwärtigen Lyrik beschreiben. Ihr Subjekt ist eine anonyme, attributlose Gestimmtheit, bei welcher die starken und offenen Elemente des Fühlens einem verborgenen Vibrieren gewichen sind und die, wenn sie zu weich zu werden droht, diese Elemente zu weich zu werden drohen, durch gleichsam abstringierende Zusätze gehärtet und entfremdet werden. Gut lässt sich der Unterschied zu einem humaneren Subjekt ablesen an der Entwicklung von, jetzt wieder ein Spanier, Ramon Jiménez, der erst vor wenigen Jahren gestorben ist. Vor dem Ersten Weltkrieg schreibt er eine sehr persönlich gehaltene Poesie der Schwermut, die Traum, Tränen und erlesene Gärten miteinander verweht. Wir würden das also Jugendstil nennen. Seit den 20er Jahren wird er härter. In einem Gedicht nennt er die Seele eine Silbersäule. Die Metapher ist schön, aber sie deutet wie das ganze Gedicht auf eine Seele, aus der jene bequeme Schwermut gewichen ist und die zu einem nicht näher bestimmbaren Gespanntsein zwischen oben und unten wurde. Die Lyrik Ungarettis, Italiener, der letztes Jahr gestorben ist, insbesondere sein Sentimento del Tempo vom Jahre 1935, diese Lyrik spricht aus einer Lage, die weder Freude noch Schmerz kennt, sondern in einer neutralen Kontemplation schwingt. So vermeidet er in einem Gedicht über die Morgenröde jeglichen Jubel, wie er früher diesem Thema beigegeben zu werden pflegte. Die Bewegungen des Gedichtes, also die Morgenröte, haben keine seelischen Valeurs mehr. Der Verdacht, in der Poesie könnte vertrautes Fühlen erwartet werden, hat ihren Namen selber verdächtig gemacht, daher tauchen Titel auf. Ich habe jetzt nur ein paar französische Beispiele wie Apoème, das heißt wörtlich Ungedichte, oder wie La haine de la poésie, Hass auf die Dichtung, bitte seine Gedichtsammlung mit dem Titel Hass auf die Poesie, oder ein anderer schreibt mit einem gewissen Wortspiel Poème, Poème, was eigentlich Vorreden heißt. Nun, selbst der Aristokrat Valéry bemerkt, dass das künstlerische Arbeiten ähnlich dem wissenschaftlichen, ich zitiere jetzt, etwas Unmenschliches habe. Seine Formel vom Gedicht, ich habe sie vorhin zitiert, als Fest des Intellekts, fügt er hinzu, dieser Formel fügt er hinzu, dass es das Bild enthält, was man gewöhnlicherweise nicht ist. Denn im Gedicht schweigen die menschlichen Alltäglichkeiten. Und nun aber doch einmal ein Beispiel. Ein Beispiel für diese menschenlose, ichlose Lyrik. Und da bringe ich ein Gedicht aus dem Spanischen, dem ja in Deutschland auch sehr bekannten Federico García Lorca, der Schrei. Die Ellipse eines Schreis geht von Berg zu Berg. Von den Oliven her wird er zum schwarzen Regenbogen über der blauen Nacht. Ei, das ist ein spanischer W-Ausruf. Wie unter einem Geigenbogen bebten unter dem Schrei die langen Saiten des Windes. Ei, die Leute in den Höhlen halten ihre Ampeln hinaus. Primär ist in diesem Gedicht nicht der Raum, ja nicht einmal der Schrei, sondern primär ist die Ellipse, eine geometrische Figur. Sie ist das anfängliche Subjekt des Vorgangs. Und erst aus ihm bilden sich in sekundärer Verdinglichung der Raum, die Berge, Olivenbäume, Nacht. Die Ellipse wird halb sachlich, halb metaphorisch zu einem schwarzen Regenbogen, nachher zu einem Geigenbogen, unter dem, wie das Zitat heißt, der Vers heißt, unter dem die langen Saiten des Windes erzittern. Von wem der Schrei kommt, erfährt man nicht. Nur er ist da. Eine menschliche Äußerung, denn das ist der Schrei in diesem Fall wohl, ist vom Menschen abgeschnitten. Ja, man kann fragen, stammt sie überhaupt vom Menschen? Am Schluss ist zwar von Menschen die Rede, die den Schrei wohl vernommen haben, das heißt ja, die Leute in den Höhlen halten ihre Ampeln hinaus, doch das vermenschlicht den Text nicht mehr. Zudem stehen diese Worte in Klammern. Das Gedicht blickt wie aus schon weiter Ferne und ratlos auf die ratlosen Leute zurück. El Grito, der Schrei, ist die zur Sprache gewordene Anonymität, sein Ereignis die tönende Linie, die heute, morgen, gestern, die Berge, die Oliven, den Wind erreicht, aber keinen Ursprung im Menschen hat. García Lorca ist ein Meister der großen Domäne modernen Dichtens, der Domäne des Anonymen. Robert Musil hat in einem Nachlasstext den Dichter definiert als den Menschen, dem die rettungslose Einsamkeit des Ich in der Welt und zwischen den Menschen am stärksten zum Bewusstsein kommt. Der Gedanke ist ja schon in der Romantik da, hat sie aber überlebt und ist ein moderner Gedanke geblieben, wie auch der andere von den verfemten Gedichtern. Das ist eine Formel, die von Verlaine stammt, Le Poète Maudit. Unter diesem Titel hatte die damals modernen Autoren vorgestellt, die alle abwichen von der üblichen Publikumserwartung. Die grimassierende Gestalt erhielt dieser Gedanke dann in einer Prosaerzählung von Apollinaire, der umgebrachte Dichter Le Poète Assassiné, eine allegorisch absurde Handlung, die in den Mord mündet, den alle Länder an allen Dichtern begehen. Dem umgebrachten Helden setzen ein Bildhauer, Zitat, eine Statue aus nichts. Das ist die völlige Isolierung des Dichters. Von den Spätdichtungen Tragels konnte man sagen, dass hier der Einzelne nur noch im Verhältnis zu sich selber steht. Saint-Jean Perse betitelt ein umfangreiches Gedicht Exil, nennt darin seine ins Fremde hinausrufende Sprache die reine Sprache des Exils. Und nun mal wieder ein Kontrast zu früher. Goethe. Goethe schrieb ein Gedicht Meeresstille. Es spricht vom lähmenden Bann des Fürchterlichen, der ungeheuren, reglosen Weite. Aber ein zweites Gedicht gehört dazu, Glückliche Fahrt. Das Fürchterliche zieht ab, das ängstliche Band, Zitat, das löst sich, der Schiffer fasst Mut und schon taucht in der Ferne das rettende Land auf. Solches Dichten duldete das Fürchterliche und die Angst nur als Übergang zu Helle und Hoffnung. Man wird in der modernen Lyrik nur wenige Texte finden, die, wenn sie in diesem Bezirk der Ängstigung beginnen, sich ihr entwinden. Eine gewisse motivische Ähnlichkeit mit Goethe hat ein kurzes Gedicht von Ramon Jiménez, Mares, Meerwasser, Meere. Fahrt auf einer Barke, die Barke stößt an etwas, aber nichts folgt. Nur Stille und Wellen sind da und ein Neues, das Wort ist hier, für das aber kein anderes Wort als eben Neues zur Verfügung steht. Der Weg verläuft also ganz genau umgekehrt wie bei Goethe, von der Hoffnung in die Lähmung. García Lorca hat auf das vorhin erwähnte Gedicht über den Schrei ein anderes folgen lassen, das Schweigen, El Silencio. Hör, mein Sohn, auf das Schweigen. Es ist ein wogendes Schweigen, ein Schweigen, durch das Täler und Echos gleiten und das die Stirn zu Boden drückt. Sechs Zeilen nur. Aber dieses Gedicht löst die Unheimlichkeit jenes menschenlosen Schreis nicht auf, die ja vorangegangen war, sondern erzeugt eine neue Unheimlichkeit, diesmal des Schweigens, das durch das Täler und Echos gleiten und das die Stirn zu Boden drückt. Nochmal der letzte Vers. Oftmals macht der gleiche García Lorca das Schweigen zur lautlosen Anwesenheit der Angst. Es gibt eine Elegie des Schweigens von ihm, wo es genannt wird Gespenst der Harmonie, Rauch aus Klage, denn es trägt, Zitat, uraltes Leiden und den Widerhall der für immer erloschenen Schreie mit sich. Dann wieder dichtet er von einer Art Überangst. Unter seinen späteren Gedichten findet sich Panorama Ciego de Nueva York, also blindes Panorama von New York, in freien Rhythmen und mit Inhalten, die nur sehr wenig mit dem Titel zu tun haben, was übrigens auch ein Merkmal der Modernität ist. Man weiß oft nicht, warum die Titel dastehen. Nun, die Frage dieses Textes, dieses Gedichtes, wo ist der große, der absolute Schmerz? Er ist nicht in den Riesenstädten mit ihrem Blut und Elend, nicht auf der Erde mit den immer gleichen Türen, die hinführen zur Röte der Früchte. Auch in der Stimme gibt es keinen Schmerz, sondern nur Zähne gibt es, aber Zähne, die einsam schweigen müssen im schwarzen Rasen. Das ist Angst, die sich ängstigt, ihre Schmerznahrung nicht zu bekommen, nach der sie hungert. Musil fährt in dem vorhin zitierten Satz über den Dichter mit dem ebenfalls unwillentlich modern pointierten Gedanken fort. Der Dichter empfindet noch in der Freundschaft und in der Liebe den Hauch von Antipathie, der jedes Wesen von den anderen fernhält. Das ist also alles unter dem Thema der Isolierung. Dass menschliche Nähe faktische Ferne ist, bildet ein häufiges Thema gegenwärtiger Lyrik. Ein Gedicht von Ungaretti mündet in die unsentimentale Trauer, dass, Zitat, die Geliebte fern wie in einem Spiegel ist und Liebe das unendliche Grab innerer Einsamkeit entdeckt. Und nochmal García Lorca, wie fern bin ich, wenn ich bei dir bin und wie nah, wenn du fort bist. Selbst das natürliche Wegsein der Toten wandelt sich in absolute Ferne. Noch einmal García Lorca mit seinem berühmten Gedicht auf den umgekommenen Stierkämpfer Sánchez Mejías. Das letzte davon heißt Alma ausschende, abwesende Seele. Vom Toden ist kaum die Rede, aber davon, dass niemand ihn mehr kennt. Weder der Stier noch die Pferde noch die Ameisen seines Hauses, noch das Kind und der Abend, noch der Stein, unter dem er liegt. Er ist so fern, dass selbst das Gedenken ihn nicht mehr erreicht. Zitat, ich aber besinge dich. Noch das glückt nicht, auch der Sänger vereinsamt vor dem unerreichbaren Toten kann nur noch vom trauernden Hauch singen, der durch die Oliven weht. Von Kafka gibt es eine Parabel, das nächste Dorf, worin ein Greis sagt, ich begreife kaum, wie ein junger Mann sich entschließen kann, ins nächste Dorf zu reiten, ohne zu fürchten, dass schon die Zeit des gewöhnlichen, glücklich ablaufenden Lebens für einen solchen Ritt bei weitem nicht hinreicht. Diese Parabel spricht eine Ursituation modernen Dichtens aus, das Nichtankommen selbst beim nahen Ziel. Und als lyrisches Beispiel wieder einmal García Lorca, die berühmte Canción de Ginebra, das Reiterlied. Córdoba, einsam und fern, schwarzes Pferdchen, großer Mond, Oliven im Sack meines Sattels, wohl weiß ich die Wege, doch nach Córdoba komme ich nie. Durch die Weite, durch den Wind, schwarzes Pferdchen, roter Mond, der Tod starrt mich an von Córdobas Türmen. Ach, wie lang ist der Weg, ach, mein wackeres Pferd, ach, mich holt schon der Tod, ehe ich in Córdoba bin. Córdoba einsam und fern, Córdoba lejana y sola. Der Reiter weiß also wohl die Wege zu seinem Ziel, aber er weiß auch, dass er nie hinkommt zu der Stadt Córdoba. Der Tod starrt ihn von den Türmen an, nicht heim wird er kommen, sondern zum Tod in der weiten, windigen Ebene. Und da mag auch wieder ein Rückblick auf älteres Dichten das Verhalten des Modernen verdeutlichen. Sie sehen, ich spreche jetzt sehr viel von thematischen Dingen, die man natürlich nicht umgehen kann. Zunächst erinnert an ein berühmtes Gedicht aus dem französischen 16. Jahrhundert von Du Bellay, Heureux qui comme Ulysse, glücklich der wie Odysseus heimkehrt und so weiter. Der Sprecher in Rom verweilend, hat Heimweh nach seinem Dorf, an der Loire. Innige Bilder steigen dem Sehnsüchtigen auf, die Umfriedung seines Häuschens, der Rauch des Kamins, der Schiefer des Dachs. Deutlich steht das Ferne in seiner Seele, strömt vertraute Ruhe aus, obwohl er nicht dort ist. Auch der Grund, warum er nicht dort ist, gehört zur vertrauten menschlichen Erfahrung, berufliche Nötigung in der Fremde zu leben. Oder ein anderes Beispiel, wieder Goethe, aus dem Nachlass zum westöstlichen Divan, das Gedicht, das mit den Worten beginnt, »Lasst mich weinen«, eines der herrlichsten Gedichte von Goethe. Auch hier ist der Sprecher weit von seinem Ziel entfernt. Er verbringt die Nacht in der unendlichen Wüste, sinnt über die Meilen nach, die ihn von Sulaika trennen, und er weint. Beide Dichtungen, Dubelet und Goethe, haben gemeinsam, dass ein Mensch eines fernen Zieles gedenkt, zu dem es ihn hinzieht. Das räumlich Ferne ist für ihn aber nicht fern. Er besitzt es als Gegenstand seines Verlangens, es bleibt vertraut, wird ja auch wieder erreichbar sein. Dubelet hat Heimweh, Goethe weint über die, Zitat, wegverlängernden ärgerlichen Krümmungen, und aus beider Schmerz kommt Trost. Trost kommt beiden auch aus der Erinnerung an antike Gestalten. Der eine denkt an Odysseus und Jason, zwar neidisch auf ihr einziges Heimkommen, aber schließlich bleibt auch die neidische Erinnerung innerhalb humaner Brüderlichkeit. Der andere denkt an Achill, Goethe also, an Achill, Xerxes, Alexander und schämt sich seiner Tränen nicht, weil auch diese Großen geweint haben. Nun aber García Lorca. Córdoba heißt ja gleich zu Beginn fern. Und das ist nicht nur in räumlicher Bedeutung zu nehmen. Der Reiter sieht ja die Stadt schon vor sich. Obwohl sie räumlich eher nah als fern liegt, ist sie in eine absolute Ferne weggerückt. Ein Rätsel, für das stellvertretend der Tod steht, hat sie unerreichbar gemacht und den nahen Weg dorthin zu einem endlosen und tödlichen. Kein Heimweh und keine Tränen, also keine distinkten Empfindungen antworten darauf. Die Seele verharrt in einer konturenlosen Gestimmtheit. Ein paar stoßweise erfolgende Anrufe an das Pferd, an den Weg, an den Tod, das ist alles. Dazu die elliptischen Sätze, die mit ihrer Verblosigkeit das Sprachbild schaffen für die regungslose Hinnahme der Fremdheit. Man sieht also die tiefen Unterschiede. Doch bei den Älteren bleibt doch das räumlich ferne Ziel seelisch nah. Hier bei den Modernen wird eben die räumliche Nähe zur inneren Ferne. García Lorcas Reiterlied ist das Gedicht der nie mehr möglichen Heimkehr, weil ein unbekannter Bann das nahe Heim unerreichbar gemacht hat. Ich komme zum Schluss. Von dieser thematischen Behandlung, die natürlich schon notwendig ist, auch von moderner Lyrik, und trotz der ungewöhnlichen Aussageweisen, nach dieser thematischen Erörterung oder vielen thematischen Erörterungen, ich habe hier nur kleine Teile lesen können, geht die Untersuchung dann noch einmal zurück auf die Aussagetechnik und im letzten Teil dann auf die Metapher. Die moderne Metapher entsteht nicht aus dem Bedürfnis, Unbekanntheiten auf Bekanntheiten zurückzuführen. Sie macht den großen Sprung von der Verschiedenheit ihrer Glieder zu einer überhaupt nur im sprachlichen Experiment erreichbaren Einheit, und zwar so, dass sie die Verschiedenheit als eine möglichst extreme will, als solche auch weiß und zugleich dichterisch aufhebt, zur Identität macht. Bewegt sich eine Dichtung in einem selber schon bildhaften Bereich, so erzeugt sie inmitten seiner eine zweite und bereichsfremde Bilderschicht, bei der es weit weniger auf mögliche Anschauungswerte ankommt, als auf die Heftigkeit im Zusammenstoß der einander fremden Schichten. Moderne Lyrik hat aus der metaphorischen Grundfähigkeit, etwas Nahes mit etwas Fern zu verbinden, die verblüffendsten Kombinationen in der Anverwandlung eines schon Fernen an ein ganz Fernes entwickelt ohne sich um das Erfordernis einer sachlich oder gar logisch begründeten Nachvollziehbarkeit zu kümmern. Stärker als die klassische Literatur bekunden die modernen Texte, dass die metaphorischen Bezeichnungen nicht die uneigentlichen sind. Sie sind im Gegenteil, wie aber auch früher schon, die unersetzlichsten, die spezifischen, spezifisch nämlich für eine Lyrik, die primär der kreativen und verwandelnden Sprache und nicht einem Weltbezug dient. Solche Metaphern erschaffen eine Gegenwelt gegen die geläufige Welt, auch derjenigen der älteren und glücklicheren Poesie. In vielen Fällen hat die moderne Metapher überhaupt nicht mehr den Sinn, ein Bild neben die sogenannte Wirklichkeit zu setzen, sondern sie selber hebt den Unterschied zwischen metaphorischer und nicht metaphorischer Sprache auf. Ich bringe nur ein paar Beispiele. Die Zunge ist ein roter Fisch im Gefäß deiner Stimme. Ein anderer. Der Mond mäht langsam das alte Zittern des Flusses. Blitze erschallen aus den Fenstern. Auf deinen Wangen liegen goldene Tauben. Das ist die Else Lasso-Schüler. Das Wasser der Luft, das Fleisch des Brots. Oder eisige Winde kreinen im Dunkel. Das ist Trage. Oder Kirche, steinerne Frau. Das ist eine sogenannte Appositionsmetapher, wo das metaphorische Moment nach dem ersten Moment gesetzt wird. Also Kirche, steinerne Frau. Antlitz, tönende Muschel, Oktober, Insel, genauen Profils. Das Stroh des Wassers, schreibt Illouin. Ein anderer, die Sprossen des Windes, die Seen des Zufalls, die Spiegel der Lippen. Man sieht, wie sehr sich moderne Metaphorik zu allem fügt, was bisher beschrieben wurde. Auch ihre Dissonanz. Und mit diesem Wort komme ich zum Anfang der Lesung zurück. Da war ja ein Satz von Strawinsky über die Dissonanz zitiert worden. Man kann es erweitern durch Aussagen von Malern. Schon 1914 forderten die Maler Marc und Kandinsky das Gesetz der farbigen Dissonanz. Zeitgenössische Musiker sprechen zuweilen von gespannten oder überscharfen Akkorden, meinen sie aber in ihrem Selbstwert nicht in der früheren Funktion Übergang zu lösender Konsonanz zu sein. Der modernen Lyrik wird man zugestehen müssen, dass sie in ihren Dissonanzen einem Gesetz ihres Stils gehorcht. Dieses Gesetz wiederum gehorcht, wie im Buch mehrfach angedeutet wurde, der geschichtlichen Lage des modernen Geistes. Nämlich, durch übermäßige Bedrohung seiner Freiheit wird sein Drang in die Freiheit übermäßig. Sein Künstlertum kommt in der gegenständlichen, gegenwärtigen, geschichtlichen Wirklichkeit so wenig mehr zur Ruhe wie in der echten Transzendenz. Darum ist sein dichterisches Reich die von ihm selbst erschaffene irreale Welt, die nur Kraft des Wortes existiert. Die durchaus eigenen Ordnungen dieser Welt stehen absichtsvoll in ungelöster Spannung zum Geläufigen und Gesicherten. Moderne Lyrik ist wie ein großes, noch nie vernommenes Märchen. In seinem Garten sind Blumen, aber auch Steine und chemische Farben, Früchte, aber auch gefährliche Drogen. In seinen Nächten und unter seinen extremen Temperaturen zu leben, ist anstrengend. Wer zu hören vermag, vernimmt in dieser Lyrik aber eine harte Liebe, die unverbraucht bleiben will und darum eher in die Wirrnis oder auch in die Leere spricht als zu uns. Die von der Gewalt der Fantasie entgliederte oder zerrissene Wirklichkeit liegt als Trümmerfeld im Gedicht. Erzwungene Unwirklichkeiten liegen darüber. Aber Trümmer und Unwirklichkeiten tragen das Geheimnis, um dessen Willen die Lyriker dichten. Was sie dichten, sagen sie dissonantisch aus. Mittels determinierender Worte das Unbestimmte, mittels einfacher Sätze das Komplizierte, mittels eines Grundes das Grundlose, mittels einer Beziehung das Beziehungslose, mittels Zeitbezeichnungen den Raum oder die Zeitlosigkeit, mittels magischer Wortkräfte das Abstrakte, mittels sinnlicher Bildteile das Bild des nie sichtbar. Das sind die modernen Dissonanzen der dichterischen Sprache. Doch immer noch ist es Sprache, auch wenn sie nur selten noch eine Sprache für das Verstehen ist. Denn die Sprache wird da gehandhabt wie eine Tastatur, bei der nicht vorauszusehen ist, welche Klänge und Bedeutungen sie hervorbringt. Die Dichter sind allein mit der Sprache, aber die Sprache allein rettet sie auch.
Hugo Friedrich wurde 1904 in Karlsruhe geboren und starb 1978 in Freiburg. Friedrich studierte Germanistik, Philosophie, Romanistik und Kunstgeschichte in Heidelberg und München. Von 1937 bis 1970 lehrte er als Ordinarius für romanische Philologie in Freiburg. Die Werke, durch die Friedrich weit über die Grenzen seines Faches hinaus bekannt wurde, sind die Klassiker des französischen Romans, erschienen in Leipzig 1939, später umbenannt in drei Klassiker des französischen Romans, veröffentlicht in Frankfurt am Main 1950, die Struktur der modernen Lyrik, erschienen in Hamburg 1956, die Rechtsmetaphysik der göttlichen Komödie, Frankfurt am Main 1941, Epochen der italienischen Lyrik, Frankfurt am Main 1964, sowie die Monographie Montaigne, Bern 1949. Diese Titel zeigen zugleich die Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit: die französischen Moralisten, der realistische Roman des 19. Jahrhunderts, ältere und moderne Lyrik, Dante und sein Werk. Friedrich geht es um die Kontinuität, wie die Begriffe Klassiker, Struktur und Epochen bezeugen. Die Form der Literatur interessierte ihn mindestens so stark wie die vermittelten Inhalte.